Deutschlandfunk, der Tag.
Wenn dieser Terrorist uns alle einschüchtern wollte, dann hat er die Rechnung ohne die bergische Storchigkeit gemacht.
Der Anschlag in Solingen ist jetzt fast 2 Wochen her. Wir hören da Tim Kurzbach, den Oberbürgermeister.
Und auch ohne den rheinischen Frohmut.
Viele Politiker waren in den letzten Tagen da, in dieser Stadt zwischen Köln und Düsseldorf.
Und wir werden auch der Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt mit allem, was uns zur Verfügung steht, helfen.
Und der Anschlag hat natürlich eine riesige politische Debatte angetrieben. Eine Debatte, die noch lange nicht vorbei ist. Aber was hat sich eigentlich für Solingen selbst geändert durch diese Tat? Wir haben gleich den Mann hier bei uns zu Gast, der das große Stadtfest in Solingen vor 2 Wochen mit auf die Beine gestellt hat. Also genau das Fest, auf dem der Täter zugeschlagen hat. Und wir sind in dieser Woche auf das hier aufmerksam geworden. Eine Meldung, die nochmal eine der zentralen Streitfragen aus der Corona-Zeit nach oben spült.
Die in der Corona-Pandemie im März 2022 eingeführte Impfpflicht für Pflegepersonal war nach Auffassung des Osnabrücker Verwaltungsgerichts spätestens im November 2022 nicht mehr verfassungskonform.
Die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht also, stimmt, da war doch was. Hat sie gegen die Verfassung verstoßen? Und wenn es da jetzt Fragezeichen gibt, was ist mit den anderen Corona-Maßnahmen? Müssen die auch nochmal auf den Tisch? Ich habe darüber gesprochen mit der Juristin und Buchautorin Frauke Rostalski. Alles an diesem Donnerstag, dem 5. September 2024. Hier ist Tobias Armbuster. Hallo. Die Stadt Solingen in Nordrhein-Westfalen ist seit 2 Wochen in den Schlagzeilen, seit dem Terroranschlag mitten auf einem Platz in der Innenstadt. 3 Menschen hat der Täter, ein Flüchtling aus Syrien, mit einem Messer umgebracht. Tatort war die große 650-Jahr-Feier in Solingen, das sogenannte Festival der Vielfalt. Organisiert hat das Ganze der Solinger Philipp Müller. Er ist nicht nur Veranstalter, sondern auch Journalist. Beim Solinger Tageblatt nämlich, einer Tageszeitung. Und als ich mich heute Mittag mit ihm zum Gespräch verabredet habe, da wollte ich erstmal von ihm wissen, wie man diese beiden Jobs, fester Organisator und Redakteur, wie man die eigentlich unter einen Hut bringt.
Ach, da muss man schon ein bisschen Leidenschaft zu haben. Also ich sag mal, so wie man Zeitung oder wie ihr Radio ja nicht alleine macht, so macht man auch Veranstaltungen nicht alleine. Da ist schon ein ganzes Team dabei. Da ist jetzt hier beim Initiativkreis Solingen der Joachim Radke, da ist der Waldemar Gluch dabei gewesen. Wir haben das ja im Auftrag der Stadt Solingen organisiert, das Festival der Vielfalt. Die Stadt Solingen ist da Veranstalter gewesen.
Gut, also das Festival der Vielfalt. So hieß dieses Fest, diese 650-Jahr-Feier vor 2 Wochen. Wo warst du da, als der Attentäter dazugeschlagen hat?
Ich war gerade auf der Tribüne dieser kleinen Fläche auf dem Neumarkt, wo die internationalen Gäste der Stadt und die Sponsoren da waren. Alle waren total happy, wie schön das organisiert worden ist. Auch der IHK-Präsident Henna Pasch zeigte sich glücklich, als plötzlich mein Handy ging und der Stage-Manager vom Fronhof um 21:37 anrief und sagte, hier ist jemand, der sticht mit dem Messer die Leute ab, komm sofort. Ich konnte das im ersten Augenblick gar nicht glauben, habe dann versucht, nochmal zurück anzurufen, aber irgendwie war das Handynetz kaputt. Ein paar Minuten drauf habe ich ihn erreicht und er sagte, ihr müsst jetzt kommen, hier sind auch schon die Leute und die werden hier reanimiert. Dann habe ich wirklich beide Beine in die Hand genommen und bin durch die Menge sehr, sehr schnell in einer knappen Minute auf dem Fronhof gewesen, habe dort gesehen, wie Menschen wiederbelebt werden, aber auch bereits Menschen, wo niemand mehr etwas tun konnte. Da war klar, das Festival ist an dieser Stelle am Ende.
Und wie ist dann diese Nacht für dich weitergegangen?
Ach, danach folgte eine unglaublich harte halbe Stunde. Ich habe dann Rücksprache mit dem Veranstaltungsleiter, dem Johannes Brühls, gehabt, der das ganze Sicherheitskonzept auch gemacht hat und der den Button hatte, wir machen weiter oder wir machen Schluss. Habe das mit ihm besprochen, er mit der Stadt Solingen, und er hat den Schlussbutton gedrückt. Ich bin dann zum Mühlenplatz gegangen, habe am Mühlenplatz auf der Bühne versucht, mit ruhigen Worten den Leuten reinen Wein einzuschenken, dass 9 Menschen um ihr Leben kämpfen, wir einen frei rumlaufenden Messerattentäter haben, es eine Messerstecherei gegeben hat und sie bitte unter aller Vorsicht relativ schnell nach Hause gehen sollen. Knappe 20 Minuten später haben wir das wiederholt auf dem Neumarkt. Da legte gerade Topic auf, wegen dem Tausende auf den Platz gekommen waren und der zuvor mit den Bergischen Symphonikern ein sensationelles Konzert hingelegt hatte. Es war also wirklich furchterregend traurig. Und die Leute von 100 dann auf 0 runterzuholen, war wirklich schwierig. Aber viele, viele sagen, ich hätte das offenbar gut gemacht.
Philipp, du hast jetzt schon so einige Lokalitäten genannt da in Solingen. Vielleicht müssen wir das Ganze mal kurz einordnen. Der Neumarkt, der Fronhof, der Mühlenplatz. Das sind alles zentrale Orte in dieser Stadt in Solingen. Die sind wirklich alle nur 2-3 Minuten voneinander entfernt. Was ist das? Was ist das für eine Nachbarschaft, in der sich das da ereignet hat?
Also der Neumarkt ist der größte Platz in der Solinger Innenstadt und der größte Platz in ganz Solingen. Deswegen war er auch ausgewählt worden für die 650-Jahr-Feier. Und dann haben wir gesagt, wir gehen die knappe Minute weiter auf den Fronhof, wo sonst immer parallel zur sonstigen Sommerparty das Winzerfest stattfindet und stellen dort auch noch eine Bühne hin. Und warum nicht noch mal eine Minute weiter auf den Mühlenplatz, der mitten im Einkaufszentrum Clemens Galerien liegt, da auch noch eine Bühne hinzustellen. Die Idee, die dahinter war, war mit einem sehr vielfältigen Programm, deswegen unter anderem auch der Begriff Festival der Vielfalt, die Menschen zwischen den Bühnen in Bewegung zu bringen, sodass sie miteinander reden, sich unterschiedliche Kultur anschauen, was musikalisch total breit aufgestellt war und auch was die Artisten und Straßentheaterkünstler für die Tage danach gegolten hätte.
Also alles ganz toll und minutiös geplant. Und dann endet das Ganze in so einem, ja, kann man sicher sagen, in so einem Blutbad. Wie hat sich dein Leben jetzt in den letzten 2 Wochen dadurch verändert?
Also zunächst erstmal musste ich nicht nur an dem Freitagabend funktionieren, sondern auch an dem Samstag. Der war für mich ganz, ganz schwierig, der Tag danach, weil ich hatte die Bilder in der Rotation mit dem vielen Blut von dem Fronhof. Und das dauert auch, bis man die da raus hat. Ich habe mir dazu Hilfe geholt. Mein bester Freund hat mich nach Italien verschleppt, in Anführungszeichen, und innerhalb von 3 Tagen es geschafft, dass diese Rotation aufhört. Der ist Mediziner, der hatte genau gewusst, was zu tun ist. Ich hatte von diesem Opferschutz NRW eine Hilfestellung bekommen. Kann ich übrigens nur jedem empfehlen, wer noch mit dem Trauma des Attentats zu kämpfen hat. Da sind gute Leute. Und und dann musste das Festival ja irgendwie auch abgebaut werden. Das hat bis den Dienstag danach gedauert, weil der Fronhof so lange gesperrt war als Tatort. Ja, und das sind so Dinge, das hat sich da geändert. Und dann musst du zurück, wie alle anderen, ins normale Leben. Ich arbeite seit Montag wieder beim Solinger Tageblatt im Frühdienst. Das funktioniert auch alles ganz gut. Übrigens toll, die Kolleginnen und Kollegen hätten gesagt, wir würden dich vertreten. Aber ich bin ganz froh, dass ich wieder im Alltag bin.
Das heißt, ich habe das richtig verstanden. Du warst in diesen letzten 2 Wochen jetzt auch mal zwischendurch in Italien, um da zur Ruhe zu kommen.
3 Tage lang, ja. Ja, okay. Von Mittwochmorgen bis Samstagmorgen war ich weg.
Und wie ist das jetzt? Du arbeitest also wieder. Wie kannst du schlafen zum Beispiel?
Vollkommen normal, das geht wieder. Mhm. Ja, ich habe auch keine, nehme nachts im Moment nichts mehr von dem Festival mit. Das ist alles ganz gut. Aber man weiß nicht. Alle, die mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, das kann dich innerhalb der nächsten 2-3 Wochen, kann ich das massiv nochmal einholen. Viele sagen, du musst noch diese große Weinattacke haben, die hatte ich noch nicht. Dann ist das eben so und dann mache ich das. Ich bin da aber sehr gut drauf vorbereitet.
Philipp, in dieser Gegend, wo das Ganze passiert ist, in der Solinger Innenstadt, da bist du viel unterwegs, da ist auch dein Büro, da steht auch das Solinger Tageblatt. Lässt sich das irgendwie beschreiben, wie sich da die Stimmung verändert hat in den letzten 2 Wochen?
Ach Gott, natürlich ist es alles gedrückt. Wir dürfen auch eins nicht vergessen. Die Solinger Innenstadt ist, wie so viele andere Innenstädte in der Größe Solingen sind, die leiden natürlich unter Leerstand. Da ist dann so ein Fest, war halt die Möglichkeit, da nochmal Leben in die Bude zu bringen. Was man natürlich erlebt hat, ich sag mal, der Samstag nach dem Anschlag, der war eher wie ein Totensonntag. Alles war ganz gedrückt. Und selbst Montag, Dienstag war das noch so. Und das Wochenende drauf, wo der Bundespräsident da war und auf dem Fronhof den Kranz niedergelegt hat, wenn man sich die Leute drumherum angeschaut hat, da war immer noch bei vielen die Schockstarre zu spüren. Wir brauchen da in Solingen einfach offenbar relativ lange, bis wir das verarbeitet und für uns einsortiert haben.
Dieser Abend in Solingen, der hat ja eine riesige politische Debatte losgetreten. Also dieses Attentat natürlich, diese Tat selbst. Eine Debatte, die ja auch bis heute anhält, Stichwort Migration, Terrorismus, Grenzschließungen, ja oder nein, alles immer mit dem Bezug auf Solingen. Was denkst du über diese Debatte, die da losgetreten wurde?
Ja, auf der einen Seite ist sie notwendig, dann gibt es Aspekte, die ärgern mich und dann gibt es Sachen, wo auch die Wut in mir aufgestiegen ist. Zum Beispiel, wie konnte es sein, dass dieser Kamerad nicht abgeschoben worden ist vorher? Dann lernt man, da müssen Bund, Land und Kommune zusammenarbeiten, um jemanden abzuschieben. Da fasst man sich dann an die Stirn und weiß, das kann eigentlich schon gar nicht funktionieren. Das ist jetzt sehr zynisch, aber das ist dann so eine Sache. Tobias, kennst du Paragraph 42 des Waffengesetzes?
Nein.
Nein, ich kannte ihn auch nicht. Und das gehört auch dazu, dass wir in der Debatte uns viel besser an der einen oder anderen Stelle vorbereiten müssen. Es war jetzt viel, auch von mir, die Forderung, wir brauchen eine Waffenverbotszone bei Großveranstaltungen dieser Art. Im Grunde gibt der Paragraph 42 Waffengesetz das vor. Da steht nämlich drin, dass man Waffen nicht mitführen darf. Und eine Waffe ist zum Beispiel auch so ein Küchenmesser von 15 Zentimeter Länge, was dieser Syrer bei sich hatte. Das sind dann alles so Dinge. Da schließt sich für mich die politische Frage an, können wir bei Großveranstaltungen denn dann wegen dieses 42-Waffengesetz vielleicht schon Taschenkontrollen einführen und wer darf sie machen? Das sind alles so Sachen, die jetzt in der kommenden Zeit besprochen werden müssen. Solingen kann da vielleicht tatsächlich eine Debatte anstoßen, dass man diese Sache mal objektiv und hoffentlich unaufgeregt bespricht. Denn wir wollen ja alle wieder feiern und wir wollen das möglichst sicher tun, wozu dann auch die Frage gehört, ob und wie kann man solche Veranstaltungen Video überwachen.
Und weil du ja selber Veranstaltungen organisierst und planst, was konkret würdest du jetzt anders machen?
Eigentlich nichts. Auch das mag jetzt wieder zynisch klingen, aber gegen den Messerattentäter hätten wir nichts tun können. Es wird immer davon gesprochen, dann zäunt doch die Flächen ein, macht Einlasskontrollen. Dann kommt der Attentäter aber auf die glorreiche Idee und versteckt sein Messer in einem Gulli, in einem Regenrohr, in einem Blumenbeet, ja, und macht es trotzdem. Also gegen solche Sachen ist es wahnsinnig schwer, sich zu schützen. Was man nur machen kann, ist, man kann eben entsprechend abschrecken durch Überwachungen, durch stichprobenartige Kontrollen. Die Solinger Innenstadt, keine Ahnung, wie viele Straßen gibt es, die da reinführen? 30. Das hätte man gar nicht absperren können. Dann muss man auf solche Sachen verzichten. Das wollen wir aber nicht.
Philipp, ihr hattet diesem Fest in Solingen den Titel gegeben, Festival der Vielfalt. Und gerade dieser Begriff der Vielfalt, der wird ja jetzt gerade in vielen Debattenbeiträgen als, ich sag mal, naiv dargestellt, so nach dem Motto, ja, diese Art von Vielfalt, die wollen wir natürlich in Deutschland nicht haben. Wie gehst du damit um, mit dieser Umdeutung dieses Begriffes?
Ja, die Umdeutung ist schon der richtige Ansatz, weil ich habe ja vorhin gesagt, uns ging es bei der Geschichte, dass wir das Festival der Vielfalt genannt haben, in allererster Linie mal darum, dass sich das auf das Angebot, das kulturelle Angebot bezog. Es ging darum, dass möglichst vielfältige Schichten aus der Bevölkerung in die Innenstadt kommen und sich davon unterhalten lassen können. Es war jetzt nicht gedacht als Oberbegriff, wir feiern die Vielfalt, weil in Solingen 140 Menschen aus 140 Nationen leben. Für die gab es angedockt am Samstag noch die Möglichkeit, auf dem Festival Leben braucht Vielfalt sich darzustellen. Das hätte natürlich schon eine bunte Stadtgesellschaft am Ende repräsentiert, was wir auch wollten. Aber uns jetzt vor allen Dingen von den Rechten darauf reduzieren zu lassen, Vielfalt ist gefährlich, weil Vielfalt zieht Attentäter an. Davon distanzieren wir uns natürlich völlig von.
Wo du die Rechten erwähnst, wie groß ist denn die Gefahr, dass Solingen jetzt sozusagen für die eine Art Pilgerort wird? Ihr hattet ja in Solingen jetzt auch schon die ersten Schmähplakate. Da drauf steht zu lesen, Messerstadt Solingen, Zentrum der Messermigration.
Tja, es ist ganz schwierig. Ich weiß das nicht. Die waren ja schon, ich glaube, wann waren die da? An dem Samstag, an dem Sonntag irgendwie war die junge AfD da. Da waren ganz linke Kräfte da. Ich sag mal so, ich still mich mal ein bisschen um die Antwort drumherum und sag Folgendes. Wo es uns mit dem großen Festival der Vielfalt ja auch ging, ist unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung fröhlich und mit vielen Menschen feiernd ins Schaufenster zu stellen und zu sagen, so funktioniert Freiheit. Freiheit ist eine tolle Veranstaltung. Und diese Rechten gehen ja hin und drehen das jetzt um, weil wir vielfältig etwas tun, würden wir die Migranten anziehen und alle Migranten sind sowieso nur Messerstecher. Diese Schwarz-Weiß-Malerei, um vielleicht auch Braun-Weiß-Malerei, der verweigern wir uns total. Das ist nicht so. Ich kenne hunderte Migranten, die würden das nie tun. Mit denen kommst du perfekt zurecht. Ich wohne hier auf der Ritterstraße in Solingen, wo zunehmend immer mehr Migranten wohnen. Und mit denen kommen wir alle prima zurecht. Dieses Weltbild werden wir nicht teilen, was die Rechten haben.
Dann sage ich, Philipp, vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, um mit uns diese ganzen Sachen einmal Revue passieren zu lassen, die da in den letzten zwei Wochen in Solingen passiert sind. Philipp Müller war das, Veranstaltungsorganisator und Redakteur beim Solinger Tageblatt. Danke dir.
Und ich lade alle 2025 ein, mit uns das nächste Festival auf dem Neumarkt zu feiern. Das ist uns ganz wichtig. Wir gehen schon bald in die Vorbereitung. Tschüss.
Brauchen wir eine Impfpflicht? Das war in der Corona-Zeit eine riesige Streitfrage. Eine allgemeine Impfpflicht, die hat es ja nie gegeben, aber eine einrichtungsbezogene. Also eine Impfpflicht für Menschen, die in der Pflege arbeiten oder in Krankenhäusern. Und auch aus diesen Berufsgruppen hat es damals eine Menge Kritik gegeben. Anfang 2022 war das. Die Entscheidungen aus dieser Zeit, die kommen jetzt nochmal an die Oberfläche. Aktueller Anlass ist eine Entscheidung am Verwaltungsgericht Osnabrück in dieser Woche. Geklagt hat da eine Pflegehelferin, die hat damals die Impfung verweigert und durfte deshalb nicht mehr weiterarbeiten. Die Richter kommen jetzt zu dem Schluss, die Impfpflicht war damals tatsächlich nicht verfassungskonform und deshalb war auch das Verbot für die Frau nicht rechtmäßig. Aber weil so ein Richterspruch natürlich weitreichende Folgen hat, haben die Richter das Ganze weitergeleitet nach Karlsruhe. Jetzt muss also das Bundesverfassungsgericht endgültig entscheiden. Ist natürlich alles ein Vorgang mit viel Sprengkraft. Ich habe deshalb die Juristin und Buchautorin Frauke Rostalski eingeladen. Sie ist Professorin an der Uni Köln, außerdem Mitglied im Deutschen Ethikrat. Und wir haben vor einigen Tagen mit ihr schon einmal im Deutschlandfunk in den Infos am Morgen gesprochen über die Bedeutung der RKI-Files. Hallo Frau Rostalski, grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Rostalski, können Sie uns als Juristin das einmal erklären? Was genau besagt diese Entscheidung der Richter in Osnabrück?
Gerne. Also wir hatten ja im März 2022 ein Gesetz, das die einrichtungsbezogene Impfpflicht enthielt. Das war Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon Ende April 2022 darüber entschieden und dieses Gesetz für verfassungsgemäß erklärt. Nun hat das Verwaltungsgericht Osnabrück in der dritten Kammer da eine Klage gehabt von einer Pflegerin. Sie haben es gerade berichtet, die ein Betretungs- und Betätigungsverbot 2020 erhalten hat. Und das Osnabrücker Verwaltungsgericht geht jetzt davon aus, dass die Vorschrift nicht verfassungskonform ausgelegt werden könne, stattdessen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und die Berufsfreiheit verletzt. Also anders, als das Bundesverfassungsgericht das gesehen hat.
Und warum ist das Ganze jetzt auf einmal dann doch nicht mehr verfassungskonform?
Das Bundesverfassungsgericht, so jedenfalls habe ich die Informationen verstanden, die von dem verwaltungsgerichtlichen Urteil bisher öffentlich sind, sei von einem abweichenden Sachstand ausgegangen, als ihn nun die RKI-Protokolle und die Aussage des Zeugen Professor Dr. Schade, also Präsidenten des RKI, der wurde dort angehört, offenbaren. Also das Gericht meint jetzt, das Verwaltungsgericht 20a Infektionsschutzgesetz sei im Jahr 2022 in die Verfassungswidrigkeit hineingewachsen. Der Gesetzgeber hätte fortlaufend prüfen müssen, ob diese empirische Basis, auf der die Entscheidung beruht, noch stimmt. Und nun wurde das eben dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, denn nur das Bundesverfassungsgericht kann entscheiden über die Verfassungsgemäßheit von Gesetzen. Das heißt also juristisch konkret heißt das, es könnte jetzt wirklich dazu kommen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht vom Bundesverfassungsgericht nochmal abweichend beurteilt wird. Und das hätte dann natürlich Folgen für Klagen von Menschen, die benachteiligt wurden durch entsprechende Maßnahmen, die auf 20a Infektionsschutzgesetz beruhten.
Dann müssen wir noch einmal genauer über diese Fälle sprechen. Diese Impfpflicht, diese einrichtungsbezogene, die sollte ja vulnerable Menschen vor einer Ansteckung schützen. Und das war dann auch der Grund dafür, dass diese Impfpflicht durchgesetzt wurde, obwohl natürlich klar war, dass das ein starker Eingriff in die Rechte der Betroffenen war. War dieser Schutz von vulnerablen Menschen, war das kein hinreichender Grund?
Also das VG Osnabrück, das geht ja jetzt auf der Basis der RKI-Protokolle davon aus, dass wir schon sehr früh wussten, dass die Impfung keinen signifikanten Fremdschutz mit sich brachte. Und das ist eine Änderung des Sachstandes, von dem wir ausgegangen sind. Und das ändert in der Tat Alles. Wenn es keinen Fremdschutz gibt, der gegenüber Ungeimpften signifikant höher ist, ja, dann dient die Impfung dem Selbstschutz. Und dann kann aber eine einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht mehr mit dem Fremdschutz der Vulnerablen begründet werden, was der Gesetzgeber aber getan hat. Und wenn ich das vielleicht noch dazu sagen darf, weil Sie nach meiner persönlichen Meinung gefragt haben, wir sind ja damals davon ausgegangen, dass es einen relevanten Fremdschutz ausmacht. Gleichwohl war ich schon damals der Ansicht, dass man die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht rechtfertigen kann. Und zwar deshalb, weil die davon betroffenen Menschen, also diejenigen, die in Pflegeeinrichtungen, medizinischen Einrichtungen gearbeitet haben, gerade während der Pandemie besonders große Solidarität gezeigt haben. Also die hatten erheblichen Arbeitsdruck, viel Stress, große Anstrengungen, haben das alles gemacht, im Wesentlichen für die anderen. Und diesen Menschen jetzt zum Ende der Pandemie hin zu sagen, dass sie sich noch impfen lassen müssen, selbst wenn sie das nicht wollen, das habe ich als große Ungerechtigkeit bewertet und sie sich nicht rechtfertigen lässt. Also aus meiner Sicht hätte damals schon die Impfentscheidung auch diesen Menschen freigestellt werden müssen.
Mhm. Jetzt spielt offenbar hier in dieser Richterentscheidung spielen die RKI-Files, Sie haben das erwähnt, eine sehr große Rolle. Also diese Dokumente aus dem Robert-Koch-Institut, die jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten öffentlich geworden sind. Könnte es dazu führen, dass diese Papiere eigentlich alle Entscheidungen oder sehr viele Entscheidungen der damaligen Zeit noch einmal in völlig neuem Licht erscheinen lassen?
Ja, also mir liegt ja wie allen anderen auch die Fassung, also die schriftliche Fassung des VG Osnabrück nicht vor. Also das, was man herauslesen kann, ist, dass das Gericht sich wesentlich stützt auf zwei Erkenntnisse. Also zum einen, dass das RKI eben weniger als unabhängige Wissenschaft, denn als weisungsgebundene Behörde aufgetreten ist. Natürlich ist das RKI weisungsgebunden, das ist eine juristische Binsenweisheit. Aber das Problem ist, dass in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts und anderer höchster deutscher Gerichte das RKI wie ein unabhängiger Sachverständiger behandelt wurde. Und das ist eben ein Unterschied, der die Bewertung der Gerichte von dem, was das RKI dann kundtat als Sachverständiger, sicherlich beeinflusst hätte, wenn sie so eingeschätzt worden wären. Und zum anderen stößt sich ja das Osnabrücker Gericht offenbar an den Inhalten der RKI-Protokolle. Sie haben es gerade angesprochen. Wir lesen zum Beispiel am 27.08.2021 wohlgemerkt, der eigentliche Effekt von 2G ist nicht ein größerer Fremdschutz, sondern ein größerer Selbstschutz. Fremdschutzwirkung von Impfung und Testung vermutlich im ähnlichen Bereich. Und dann im Januar 2022 lesen wir, die Verminderung der Transmission durch Impfung ist bei Omikron gering. Also beides lässt sehr klar erkennen, dass der Fremdschutz, auf den sich ja diese einrichtungsbezogene Impfpflicht gestützt hat, von Seiten des RKI stark bezweifelt wurde. Es gab dann sicherlich auch abweichende Einschätzungen, aber die Frage ist, ob dann die empirische Basis nicht zu dünn war, um so weitreichenden Eingriff in Freiheitsrechte zu rechtfertigen wie eine Impfpflicht.
Das heißt, man muss dem RKI den Vorwurf machen, es hat da nicht die richtigen Entscheidungen bzw. den richtigen wissenschaftlichen Sachstand wiedergegeben?
Ja, weder noch. Also das RKI ist ja zum einen nicht diejenige Behörde, die da Entscheidungen zu verantworten hatte. Ja, das ist die Aufgabe der politischen Entscheidungsträger gewesen. Das RKI war während der Pandemie eine weisungsgebundene Behörde. Das Problem ist allerdings, dass es in der Wahrnehmung, also das RKI, in der Wahrnehmung der Gesellschaft, vieler Medien, in der Darstellung der Politik anders aufgetreten ist, nämlich als unabhängige Wissenschaft. Und die RKI-Protokolle zeigen nun, dass diese wissenschaftliche Expertise häufig hinter politischem Willen zurücktreten musste. Und das sollte uns als Gesellschaft, meine ich, durchaus dazu veranlassen, die inneren Strukturen des RKIs, also gerade diese Weisungsgebundenheit, nochmal zu überdenken, also gerade auch für künftige Pandemien.
Was würden Sie sich da wünschen?
Aus meiner Sicht wäre es durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken, keine Weisungsgebundenheit mehr anzunehmen, um eben auch dem entgegenzuwirken, was ja die RKI-Protokolle zeigen, dass doch immer wieder von Seiten der Politik auch Einfluss genommen worden ist auf die Behörde, was eben auch die wissenschaftliche Beurteilung angeht. Das ist ja das Problem, ja? Also, dass da Experten eine bestimmte Position haben und dann aber eben die Politik das nicht reflektiert, sondern eben klare Wünsche äußert, was den empirischen Sachstand angeht. Das halte ich für problematisch, also eine weisungsgebundene Struktur.
Gut, jetzt haben wir diese Entscheidung der Richter am Verwaltungsgericht in Osnabrück, die jetzt gesagt haben, die letztendliche Entscheidung muss jetzt in Karlsruhe fallen, am Bundesverfassungsgericht. Nach dahin haben sie das Ganze sozusagen weiter delegiert. Jetzt war mein Eindruck bisher immer, dass die Richter in Karlsruhe eigentlich das Vorgehen der Bundesregierung in der Corona-Zeit nie beanstandet haben, sondern dass sie da sozusagen alles durchgewunken haben. Könnte sich das jetzt ändern durch diese Entscheidung aus Osnabrück?
Ja, in die Glaskugel können wir natürlich beide nicht schauen, aber rechtlich können wir uns eben angucken, worauf hat denn das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung im April 2022 gestützt. Und das war ganz klar der Fremdschutz der Impfung. Und interessant ist daran auch, dass sich das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich auf die wissenschaftlichen Einschätzungen des RKIs gestützt hat, nämlich auf den wöchentlichen Lagebericht aus dem Dezember 2021 und auf eine epidemiologische Bulletin. Also die RKI-Protokolle zeigen jetzt aber, wie gesagt, dass große Zweifel am Fremdschutz bestanden von Seiten der Wissenschaftler des RKI. Und das zieht jetzt eben in juristischer Terminologie die Eignung des Gesetzes in Zweifel, den damit erreichten Zweck tatsächlich zu verfolgen. Insofern halte ich persönlich es nicht für unrealistisch, dass auch das Bundesverfassungsgericht mittlerweile zu einer abweichenden Einschätzung gelangen könnte.
Okay, und Frau Rostalski, ich kann mir vorstellen, dass viele, die uns jetzt zuhören, die damals schon die Corona-Politik als völlig falsch eingeschätzt haben, die möglicherweise Corona-Leugner, wie man so gesagt hat, waren, dass die jetzt sagen, das haben wir euch doch alles immer gesagt. Haben die recht?
Ich finde, das ist eine Debatte, die führt zu nichts, wer am Ende recht hatte. Wichtig ist doch, was machen wir als Gesellschaft jetzt mit der Pandemie? Und wenn Fehler gemacht worden sind, finde ich, muss jeder dazu stehen, der die Fehler gemacht hat. Und wir müssen darüber reden, wie wir künftig weitermachen wollen damit und vielleicht auch, wie unsere Diskursqualität gelitten hat wegen der Pandemie. Und das, finde ich, sind eher Punkte, auf die wir uns konzentrieren sollten und weniger auf dieses, wer hat Recht gehabt und wer nicht.
Sagt Frauke Rostalski, Publizistin, Juristin und Autorin des Buches »Die vulnerable Gesellschaft«. Frau Rostalski, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Der juristische Streit um die Impfpflicht fürs Pflegepersonal und die Stadt Solingen zwei Wochen nach dem Anschlag. Das waren die Themen heute hier in unserem Podcast Der Tag. Wir hatten natürlich den ganzen Tag über auch die Informationen aus München mit im Blick. Die Schüsse rund um das israelische Generalkonsulat. Der Täter ist tot. Stundenlang war die Polizei heute im Großeinsatz. Viel mehr ist allerdings bis jetzt 3:30 nicht bekannt. Wenn es dazu morgen neue Einzelheiten gibt, werden wir uns noch einmal damit beschäftigen. Feedback lesen wir wie immer gerne als E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Im Team waren heute Jasper Barenberg und Tobias Armbruster. Danke für das Interesse und ciao.